B ist heute der Buchstabe des Tages und wir sprechen über Brain Booster, lieber Benjamin.
Ja, hallo Sebastian. Herr Stange, Sie passen ja überhaupt nicht in die Reihe. Ich glaube, ich muss allein weitermachen, denn heute geht es ja nur um B, S, oh Gott, S ist in weiter Ferne.
Ja, aber dafür habe ich mich dann persönlich gedopt für diese Sendung. Ich habe selber Brain Booster eingeworfen und es ist doch endlich mal an der Zeit, dass wir uns ja, als normale Schreibtischtäter die kompetitive Edge verschaffen, ja. Wir brauchen die Flow State Formula, ja. Diese einzigartige Mischung aus Energy Complex, Focus Complex und Antioxidant Complex.
Ja, also mir ist zum Beispiel auch wichtig, dass es exklusiv für Gamer entwickelt wurde und mir auch einen Boost für meinen Gameplay gibt.
Absolut. Und welche der 60 Geschmacksrichtungen darf es denn sein? Faceberry, Sour Blue Chuck Ruck, PewDiePie oder Maiden's Blood, inspiriert von Resident Evil Village, inklusive einer ausverkauften Collector's Edition oder doch die Mega Potion aus Monster Hunter?
Also ist mir eigentlich egal. Das Wichtigste ist eigentlich, dass mein Gehirn zur Superwaffe wird. Denn Gaming bedeutet, meinen Körper zu optimieren.
Und du weißt exakt, was es ist, denn du mischst es mit deinem eigenen Wasser.
erneut kann ich nur sagen, kommt drauf an, dass ich meine Grenzen überschreite und körperliche und geistige Höchstleistung bringe.
Und zwar für 4 bis 6 Stunden. Und das Beste ist, anders als bei diesen zuckrigen Energy Drinks, gibt es keinen Crash, wenn die Effekte langsam abebben.
Ja, das Gehirn geht in kürzester Zeit von 0 auf 100. okay, ich glaube an dieser Stelle können wir unser Maschinengewehr mal wieder einstellen und offenbaren, dass wir hier quasi querfeldein zitiert haben aus den Marketingtexten der sogenannten Brain Booster, was also sowas wie Energy Drinks und Pulver und Pillen sind, die an Gamer und Gamerinnen vermarktet werden, um die Leistung zu verbessern.
So ist es. Eine interessante neue Marktlücke hat sich da aufgetan und wird insbesondere bedient vom G-Fuel, einer Nahrungsergänzungsmittelfirma, die in den USA tätig ist, die man bei uns nicht wirklich kaufen kann. Es gibt Importläden, aber bei uns ist der große Konkurrent in den EU viel verkauft Level Up und dazu gibt es noch Dutzende und Dutzende identischer oder Nachahmerprodukte. Es ist ein relativ bunter, breit gestreuter Markt an diesen Getränkepulvern, die allesamt ähnliches Versprechen, nämlich, dass wir als Gamer mehr Konzentration, schnelles Reaktionsvermögen haben und länger wach und leistungsfähig sind.
Also ich habe zum Beispiel eben sehr viel von Matt Monk zitiert. Mm. The first all-in-one supplement crafted for gamers.
Mm. Meine Zitate stammen fast alle aus den G-Fuel-Materialien.
Oh, G-Fuel, da muss ich einen nochmal mitbringen, den habe ich mir nämlich notiert, weil der ist auch so wunderbar pathetisch. Ich glaube, ich habe Hunger. Wunderbar pathetisch. Legends, Champions, Masters, Record Holders, Mythical Titans of the Past, they all have one thing in common, a formula for success.
Ja, schön. G-Fuel gibt's erst seit 2012, aber die sind erstaunlich gewachsen. Im Jahr 2020 haben sie ihren Dreijahreswachstum um 196% steigern können. Die waren 5 Jahre in Folge in irgendwie einer Top-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA. Waren aber auch 2018 ne, mit zu hohen Bleiwerten in eine kleine Klage verwickelt. Da war es gar nicht mal so gesund, das Zeug zu essen. Aber ja, das ist ein neues Zeug, das uns allen sicherlich mal irgendwie unter die Augen gekommen ist, weil der ein oder andere YouTuber hat das sicherlich schon mal nativ beworben. Hier und da bei irgendwelchen E-Sports oder generell Gaming-Events wird das als Werbung hart eingeblendet oder man kriegt das durch Sponsorings mit. Ich denke, G-Fuel und Co. sind dir schon länger ein Begriff, ne?
Ja, also vor allem auch im Bereich von E-Sport oder auch dem sportlichen Spielen, außerhalb jetzt vielleicht von Vereinen, immer wenn es natürlich auch darum geht, irgendwie an Wettbewerben teilzunehmen, irgendwo mitzuspielen, dann hört man zumindest immer wieder von irgendwelchen Energy-Drinks, die da getrunken werden. Das kennt man ja auch schon von LAN-Partys von früher, wo man einfach nur wach bleiben wollte. Dann kam der Kaffee oder dann kam der Energy-Drink raus. Und wie du es auch gesagt hast, ja, bei den Influencern irgendwie, Streamer, YouTuber, die lächeln einen auch an, wenn man auf diese Webseiten geht von G-Fuel und Co. Dann gibt's da zum Beispiel den PewDiePie, der da seinen eigenen Drink hat, der nach ihm benannt ist und einen da auch anlächelt. Und ja, das scheint auf jeden Fall doch sehr viel auch mit Gaming verwoben zu sein. Also teilweise werden die auch vermarktet so an Studierende, so ein bisschen für Prüfungsleistung. Aber wenn man danach sucht, findet man doch einfach am meisten sogenannte Gamer-Produkte.
Absolut. Dieser Supplement-Markt generell ist groß. Das überschneidet sich auch ein Stück weit mit dem Bodybuilding und generell Fitness- und Vitaminmarkt. Aber diese Produkte, die wenden sich konkret mit ihren Heilsversprechen an uns Gamer, damit wir eben besser sind, ja? Die KD-Ratio erhöhen, konzentrierter und länger spielen und das auch mit einem großen Fokus auf E-Sports. Unsere Vorbilder aus dem E-Sports nehmen das alle. Wenn ihr genauso gut sein wollt, dann müsst ihr das auch nehmen. Und die Produktentwicklung fand auch teilweise relativ früh mit E-Sports-Teams zusammen statt, die auch durchaus ja auch ein Bedürfnis haben, lange wach und konzentriert zu bleiben.
Ja, wobei man, glaube ich, schon mal abgrenzen muss, dass es bei diesen Sachen, also bei den Brain Boostern, die sowas wie etwas bessere Energy Drinks sind, behaupte ich jetzt mal am Anfang, bevor wir uns das genauer ansehen, sind eben abzugrenzen von wirklichem Doping oder härteren Drogen, die man als leistungssteigernd einstufen
Richtig.
Könnte.
Richtig. Dazu kommen wir auch noch später in der Sendung, aber erstmal genau beschäftigen wir uns ein bisschen damit, was diese ja, Wald- und Wiesenprodukte mit sich bringen, die uns ja hier besseres Gaming versprechen. Denn du sagst es schon ganz gut, es sind praktisch bessere Energy-Drinks, die man halt sich selber mixt mit seinem eigenen Leitungswasser.
Zum Beispiel. Manchmal gibt es die auch als Kautablette oder auch als Nee, ich glaube, als fertiger Drink werden sie nicht verkauft. Entweder
doch,
Pulver,
doch. Von einigen Herstellern gibt es auch als fertiger Drink. Und es gibt sogar von G-Fuel auch die Crystals, die Energy Crystals. Das ist wie diese, kennst du früher diesen Kaugummi, der so gebitzelt hat im Mund?
Ach so, nein. Space ich wollte gerade sagen, ich habe Breaking Bad gesehen und weiß, was du meinst, aber.
Nein, also, das ist mit gebundener Kohlensäure. Also so, das nimmt man in den Mund, diese Kristalle, und dann bitzeln die so rum. Total lustig.
Ja, doch, genau. Doch.
Das gab's als Kind, war das eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Und genau dieses Knisterpulver hat sich jetzt auch G-Fuel geschnappt als alternative Vergabemöglichkeit. Und da finde ich, wird für mich auch sehr klar, dass sich diese Produkte auch hart an junge Leute wenden. Also meiner Meinung nach sogar an Kinder.
Ja, also man sieht zumindest auch an dem Wording, an den Texten, dass ein junges Publikum häufig angesprochen wird. Zum Beispiel hier bei Gamers Only hat man auch immer so eine wunderbare Mischung aus englischen und deutschen Begriffen. Games Only Performance Drinks heißen die, oder Gamers Only Performance Drinks. Und dann steht hier so Focus, halte dein Ziel im Blick, Coolness, in jeder Sekunde starke Nerven, Energy, wake up for your session. Und das klingt ja alles schon irgendwie, wenn man schon so alt ist wie wir, weit über 30, nach sehr jung und hip. Also für mich, gerade wenn es irgendwie sehr viele englische Begriffe auch so in den deutschen Sätzen eingestreut sind, denke ich immer so, aha, da möchte jemand besonders hip wirken.
Ja, auch was das Produktdesign angeht, was die Namen angeht, was die generelle Gestaltung, die grellen Farben und auch die Geschmacksrichtungen angeht, die sehr, sehr, sehr fruchtbetont und exotisch sind. Mhm. Naja.
Genau.
Ich jedenfalls habe den Selbstversuch gewagt und habe hier eine Dose Energy vor mir, NRGY geschrieben. Das gab's bei Amazon, das ist einer der vielen, vielen Nachahmerprodukte. Ich sah keinen Grund, jetzt irgendwie umständlich eins der Markenprodukte vielleicht sogar zu importieren. Das ist von den Inhaltsstoffen relativ nah bei dem, was auch G-Fuel verspricht. Da ist, habe ich so eine 80 Gramm Dose, glaube ich, ist das. Da ist Pulver drin. Das riecht widerlich. Ich rieche jetzt nochmal dran. Boah, das riecht, als würde ich an so einem Shisha-Café vorbeigehen. Und dieser süßliche, künstliche Nebel steigt in meine Nase. Da drin ist dann so ein kleiner Messbecher. Den vermischt man, den misst man ab. 4 Gramm, vermischt das mit 250 Milliliter Wasser und bekommt in dem Fall eine grüne Flüssigkeit. Denn ich habe mir da die Geschmacksrichtung Green Wave Apple Kiwi Limette rausgesucht.
Okay, das klingt jetzt zumindest gesund. Aber lass uns doch mal von den Geschmacksrichtungen weggehen. Es ist ja so, die kannst du einfach so kaufen, oder Sebastian? Du gehst da einfach in einen Online-Shop oder Amazon, klickst kaufen. Ja. Das heißt, es ist kein verschreibungspflichtiges Produkt oder so, dass man nur auf Rezept oder in der Apotheke bekommt, sondern das ist einfach frei verfügbar. Das heißt, jetzt denke ich erstmal, da kann ja eigentlich nichts Großartiges drin sein, wenn man das in beliebigen Mengen überall kaufen kann. Was ist denn da jetzt eigentlich drin?
Eigentlich dasselbe wie in den vielen anderen Energy Drinks. Also relativ vergleichbar ist zum Beispiel der gute alte Monster Energy Drink, diese Halbliterdose, die ich auch mal eine Zeit lang sehr gerne getrunken habe, mit zweifelhaften Reaktionen drauf. Ja, Hauptwirkstoff? Koffein, ja, große Überraschung. Bekannt aus Tee, aus Kaffee, aus Guarana und Energy Drinks. Das gute alte Koffein.
Kunden kauften auch einen, ja, einen Sack Kaffee, eine Palette Energy Drinks. Okay.
Es ist kein Hexenwerk. Koffein ist der gute alte Wachmacher und auch der Hauptwirkstoff dieses Zeugs. Kleine Erinnerung an den Bioleistungskurs: Im Hirn erzeugen aktive Nervenzellen Adenosin als Nebenprodukt, das legt sich dann auf die Rezeptoren und bremst die Nervenzellen dann mit der Zeit aus. Das ist so eine Reaktion, die sich gegenseitig immer wieder anstachelt und abebbt, so eine in der Sinuskurve. Das verhindert die Überanstrengung der Nervenzellen. Koffein ist so ein bisschen ähnlich, das dockt an die Rezeptoren an, wo sonst das Adenosin andockt, bremst diese Nervenzellen aber nicht, verhindert aber gleichzeitig, dass Adenosin da andockt und die Nervenzellen ein bisschen runterregeln kann. Das sorgt dann für dieses Gefühl der Wachheit, der Aufmerksamkeit, der Energiegeladenheit. Das ist das Geheimnis von Koffein und deswegen ist Koffein auch so beliebt auf der ganzen Welt und das ist der Hauptwirkstoff von diesem Zeug. In G-Fuel und ähnlichen Produkten ist so 125 bis 140 Mikrogramm an Koffein pro Portion. Das sind in der Regel 250 Milliliter. Ist natürlich die Frage, wie viel die Leute dann letztendlich wirklich zu sich nehmen. Zum Vergleich, eine 0,25 Liter Dose Red Bull hat 75 Mikrogramm. Eine 0,33 Liter Dose Coca-Cola hat 33, ein doppelter Espresso 50 bis 80, ein Filterkaffee 75 bis 120 Milligramm und diese Halbliterdose Monster Energy hat 148. Ist also schon ein hoher Koffeingehalt, aber durchaus im Rahmen der koffeinhaltigen Getränke.
Okay, also das ist jetzt ja wirklich nichts Besonderes und nee, wir haben ja auch wirklich viele Alternativen eigentlich. Und man kennt ja auch von Koffein, dass es einen so kurzfristig aufputscht, aber man erlebt danach auch relativ bald wieder einen Abfall von der Wirkung. Und vielleicht wird man sogar dann hinterher noch müder als vorher. Ist es denn jetzt mit diesem Produkt irgendwie anders oder was kommt da noch hinzu?
Das ist das Hauptversprechen dieser Produkte und zwar alle, dass man lange wach bleibt, also locker seine 4 bis 6 Stunden, wie das G-Fuel beispielsweise verspricht und dass es nicht zu einem Crash kommt. Zum einen ist ein Grund dafür, dass da drin wenig oder kein Zucker ist. Diese Getränke, Mischpulver sind dann alle, wenn man sich so ein Glas angemischt hat, relativ kalorienarm. 12 bis 15 Kalorien pro Portion ist super kalorienarm im Vergleich zu den 194 Kalorien einer Dose Red Bull oder 240 Kalorien einer Dose Monster Energy.
Das ist quasi, der Zucker ist quasi raus und dann ist es nur noch Koffein und Wasser übrig.
Ja, und auch noch ein paar andere Stoffe, die ähnliche Heißversprechen haben, aber meiner Meinung nach liegt da schon einer der Hauptunterschiede, da eben der Blutzuckerspiegel nicht so schnell steigt und dann eben auch nicht so brutal wieder absinkt. Das halte ich definitiv für einen der Hauptfaktoren, warum diese Dinger so funktionieren tatsächlich, wie sie versprechen. Dazu später, wenn ich über die Wirkung spreche. Aber sie haben noch eine Shitload an anderen Inhaltsstoffen auf der Verpackung stehen. Diese Heilsversprechen müssen ja auch irgendwie mit coolen lateinischen Namen unterfüttert werden. Zum Beispiel, ne, Taurin, das kennen wir ja auch damals noch von Red Bull. Das war der noch neue heiße Scheiß.
Ja, genau. Und ich habe da auch mal auf diese Listen geguckt. Da gibt's auch so ganz mysteriöse Substanzen wie Vitamin B, Vitamin C, Zink.
Ja, das ist auch dabei. Also ein ganzer Komplex an Multivitaminen wird da auch noch draufgeschmissen. Einfach so. Ich weiß, das ist wirklich, meiner Meinung nach ist da kein großer Sinn. Diese Vitamine schaden nicht wirklich in ihrer Dosierung. Die sind zwar auch durchaus hochdosiert, das Vielfache der empfohlenen Tagesdosis, aber wenn man es da nicht übertreibt, sehe ich da kein Problem. Und diese Vitamine B6, B12, was auch bei G-Fuel wirklich viel drin ist, die sind wasserlöslich. Das heißt, wenn der Körper die nicht braucht, werden die mit dem Urin ausgeschieden. Und hier ist eine meiner Arbeitstheorien. Das ist, habe ich damals schon bei Monster Energy bemerkt. Das hat auch richtig viel B-Vitamine. Das könnte das Pissoir-Marketing sein, weil der Urin wird dadurch richtig neonfarben.
Tatsächlich.
Und ja, wie die Sau, das ist absolut krass.
Leuchtet es auch im Dunkeln, hast du mal Licht ausgemacht?
Das habe ich nicht probiert, aber es hat eine Strahlkraft, da denkst du, du bist ein kleines Atomkraftwerk. Ich kann mir vorstellen, dass es einen gewissen Marketing-Effekt hat. Holy shit, ja. I'm radioactive.
Also ich finde es ein bisschen unangenehm, die Vorstellung, aber ich kann mir vorstellen, dass es so in der Mundpropaganda dann, wenn man dann so erzählt. Und dann war auch noch alles neongelb, als ich auf Toilette war. Kannst du dir das vorstellen? Das musst du ausprobieren. Ja, also der Körper scheidet auf jeden Fall diese Sachen wieder aus. Man kann damit nicht überdosieren in der Regel. Das, ja, Überschüssiges wird man einfach wieder los. Und meinst du, dass das Vitamin B für die Färbung verantwortlich ist, oder?
Die B-Vitamine, also ich kenne das persönlich von mir, den Effekt, auch wenn ich irgendwie mal ein Multivitaminpräparat nehme, und das ist definitiv, hängt das mit den Vitaminen zusammen, dass, ja, dass wenn die wieder raus, wenn die wieder rausfallen, dass so eine krasse Neonfärbung dabei ist.
Ich habe ja gerade Biomutant gespielt, und da, wenn man da an so einen Fast-Travel-Pfosten kommt zum ersten Mal, dann pinkelt dieses mutierte Tier dagegen. Und das, das hat dann auch offenbar seine B-Vitamine genommen. Zumindest ist das auch irgendwie dann strahlend neongelb.
Sehr gut. Eine schöne Anekdote und ein, mein Beileid, dass du dieses Spiel spielst. Ich höre nur Schlechtes.
So furchtbar ist es nicht. Aber lass uns weiter durch die Vitaminliste gehen. Und
aber Biomutant ist wenigstens auch ein B-Wort. Ja, also zum Taurin übrigens. Taurin ist auch sowas, das gibt durchaus Hinweise darauf, dass Taurin zum Beispiel die Insulinreaktion verbessert, also das Senken des Blutzuckerspiegels bei kohlenhydratreicher Nahrung. Aber dass es in irgendeiner Form die Wirkung von Energy-Drinks verbessert, das, es gibt nicht wirklich allzu fundierte Hinweise darauf, und es scheint wohl eher so ein Marketing-Substanzchen zu sein. Ebenfalls immer dabei bei diesen Gaming-Dingern ist L-Tyrosin und N-Acetyl-L-Tyrosin. Das sind Aminosäuren, die an vielen Prozessen im Körper beteiligt sind, in zwei Darreichungsformen. Das ist eine Vorstufe einiger wichtiger Neurotransmitter, und es ist eine Idee dahinter, dass die Gabe dieser Aminosäuren vielleicht irgendwie die Ausschüttung dieser Neurotransmitter verbessert und damit die Denkfunktion und die Hirnfunktion. Gibt jetzt auch zwei Formen bei G-Fuel beispielsweise, die mal schneller, mal langsamer aufgenommen werden. Da kann man auch drüber nachdenken, dass es vielleicht so eine Zeitdepotwirkung hat. Aber vor allen Dingen, ja, es soll die aufputschende Wirkung des Koffeins verstärken, die negativen Reaktionen des Koffeins ein bisschen abmildern, diese Flatterigkeit, dieses etwas Überreizte, und auch stressbeständiger machen. Mhm. Hier würde ich weiß nicht, ob es an diesem Stoff liegt, aber ich würde Punkt 2 zumindest zustimmen, um das mal vorwegzunehmen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Koffeingabe in Form dieses Gaming-Pulvers etwas milder gewirkt hat. Nicht ganz so reingehauen hat, wie beispielsweise ein doppelter Espresso nachmittags, der mich in der Regel richtig zittrig macht.
Genau, das steht auch auf diesen Webseiten. Ohne Zittern wird immer angepriesen. Also die kennen
offensichtlich, die ob das am Zucker liegt, am fehlenden, obwohl ich auch in meinem Kaffee keinen Zucker reintue, oder tatsächlich an all diesen Wirkstoffen, auch noch Glucuronolactone, ja, wenig erforscht, ist irgendwie eine natürliche Substanz, die in Bindegewebe zu finden ist, nebenwirkungsfrei, sichere Zutat, überhaupt kein Problem, was irgendwie Lebensmittelrecht angeht, soll für mehr Energie und Aufmerksamkeit sorgen und das Vernebeltgefühl irgendwie ein bisschen rausbringen, wenn man zum Beispiel Medikamente nimmt und die haben Nebenwirkungen, aber es gibt nicht wirklich einen Hinweis darauf, dass diese niedrigen Konzentrationen da drin helfen. Auch N-Acetyl-L-Carnitin, ein Protein, das mit der Fettverdauung zu tun hat, das ist in Abnehmsupplements auch drin und steigert erwiesenmaßen die Hirnfunktion in der 15- bis 20-fachen Dosierung, wie es in G-Fuel drin ist.
Ja, ja, das scheint mir so eine Gemeinsamkeit zu sein zwischen vielen der Substanzen. Also entweder sind es solche sehr handelsüblichen Dinge wie der Vitamincocktail, Zink und so weiter. Also das sind Nährstoffe, die wir in der Regel mit der Nahrung überall in gewissen Mengen aufnehmen.
Und sehr gerne ist auch Tee-Extrakt drin, Granatapfel-Extrakt, da gibt's bei G-Fuel noch den ganzen Antioxidanten-Komplex mit 160 Milligramm von allerlei verschiedenen Naturprodukten, die jetzt auch das Kraut nicht fett machen, aber den Beipackzettel irgendwie cooler lesbar.
Den Beipackzettel länger machen, nein. Ja. Genau, also bei diesem Teil der Vitamine ist es ja so, dass man eigentlich jetzt keine große Leistungssteigerung davon erwarten könnte. Die wirken sich natürlich schon irgendwie positiv so auf den Körper aus, aber in der Regel macht sich dieser Vitaminhaushalt immer erst dann bemerkbar, wenn man besonderen Mangel hat.
Genau.
Ja, also wenn man einfach normal versorgt ist und sich einigermaßen ausgewogen ernährt, dann wird so ein Supplement da sehr wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Dann ist man wahrscheinlich mit den Tagesdosen gesättigt und dann macht es nichts weiter, als dein Pipi-Neonfarben zu machen.
Yep.
Und das ist der dieser eine Teil der Substanzen. Und der andere, der wird ja auch häufig zusammengefasst mit so einem Modewort der nootropischen Substanzen. Und das ist irgendwie ein Begriff für eine Gruppe ganz unterschiedlicher Inhaltsstoffe, die sich irgendwie auf kognitive Funktionen positiv auswirken sollen. Und da habe ich auch mal so ein bisschen nachgeschaut. Viele davon werden so erforscht auch gerade erst, zum Beispiel als Medikament gegen Demenz. Das ist so ein Strang und viele Ergebnisse zeigen da auch eigentlich widersprüchliche Befunde. Zum Beispiel gibt es da immer wieder auch in diesen Brainboostern diese Ginkgo-Blätter zum Beispiel, die da verarbeitet werden. Ginkgo ist etwas, das man immer wieder sieht und auch beim Ginkgo, dem wird sozusagen da ein positiver Effekt zugesprochen für die kognitiven Funktionen, für Konzentration insbesondere. Und da findet man also auch sehr widersprüchliche Befunde, speziell zu diesem Inhaltsstoff. Manchmal findet man da Effekte, manchmal nicht. Und wie gesagt, die Forschung ist eher so dabei zu schauen, ob das vielleicht bei Demenz oder so helfen kann.
Ja, ich erinnere mich, dass meine Eltern schon seit vielen Jahren ab und zu mal so Ginkgo-Tabletten nehmen. Also diesen Ruf hat Ginkgo wohl schon lange. Aber ja, die Beweisbarkeit ist immer die Frage. Und ich habe auch den Eindruck, dass wenn hier in diesen Gaming-Pulvern irgendwelche Aminosäuren und andere Inhaltsstoffe drin sind, die vielleicht durchaus den Stoffwechsel beeinflussen auf irgendeine Art und Weise, dass die Dosierung dann so gering ist, dass es überhaupt keine Chance hat, in irgendeiner Form wirkungsvoll zu sein. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie mit einer wirklich wirkvollen Dosierung dann langsam im Bereich der Medikamente wildern würden.
Genau, und wir haben ja auch schon gesagt, dass es einfach frei verfügbar ist. Mhm. Und das deutet für mich schon darauf hin, dass diese Effekte auch gar nicht so groß sein können eigentlich, weil es eigentlich alles handelsübliche und gering dosierte Inhaltsstoffe sind. Aber du hast es ja ausprobiert und du hast auch so ein bisschen die aufputschende Wirkung festgestellt. Und jetzt sagen die aber auch auf den Seiten, wir haben schon viel zitiert, aber damit du besser zielen kannst, damit du länger durchhalten kannst. Und was ich auch gut fand, war auf einer Seite stand, genau, die meisten Spiele werden ja verloren, weil die Konzentration nachlässt. Na, das spielt natürlich auch so ein bisschen auf das Ego der Gamerin, Gamer. Klar. Hier. Natürlich verlierst du nicht aufgrund von Skill, sondern die meisten Spiele werden verloren, weil die Konzentration nachlässt. Ja. Hast du denn das beim Spielen mal ausprobiert?
Ich habe ein bisschen gespielt, allerdings nicht die kompetitiven Sachen. Ich habe aktuell keinen Shooter installiert, den ich mehr Spieler irgendwie spielen könnte und auch irgendwie Bock drauf hatte. Ich habe ein bisschen Strategiegeschichten, rundenbasiert gespielt, auch kompetitiv das Dota Underlords. Ich habe ein bisschen meine Sammelkartenspiele wie Monster Train und Slay the Spire, halt Spiele, auf die ich wirklich Bock hatte, gespielt. War auch tatsächlich gerade ganz gut, aber ich halte das für Zufall. Bei so Roguelikes kann es ja immer mal so und mal so gehen. Aber die Wirkung ist definitiv da. Das Zeug haut durchaus rein, macht schon wach und das auch jetzt nicht wenig. Ich war überrascht, dass es dann schon mich von 15 bis 21 Uhr relativ wach gehalten hat. Das hat die 6 Stunden locker eingehalten. Und tatsächlich ist es nicht der harte Spike wie bei, ja, so Monster Energy gewesen. Ich habe die früher während der Arbeit im Verlag ganz gerne mal getrunken, vor 10 Jahren etwa. Und die sind mir gar nicht gut bekommen. Das war dann immer so ein richtig ein abgedrehtes, zuckriges Wachsein, was da aber 2 Stunden später in so einen richtigen, ich bin völlig fertig, ich kann die Augen nicht mehr aufhalten, Crash endete. Das habe ich hier gar nicht gespürt. Das war also in dem Sinne versprechen die Produkte schon, was sie einhalten, bis auf diese natürlich ganz blöden Halsversprechen. Das ist eine andere Darreichungsform von Koffein, die sich ein bisschen an den Bedürfnissen von Gamern orientiert, die halt keinen Crash nach 2 Stunden gebrauchen können und das liefert das Zeug. Insgesamt, ich vertrage Koffein inzwischen nicht mehr so gut. Normalerweise, ich trinke jeden Tag meinen Kaffee morgens und das war's. Und manchmal, zum Beispiel, wenn ich am Magazin arbeite, dann gibt's auch noch einen zweiten Kaffee und den merke ich dann schon negativ. Dann werde ich, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, ein bisschen zittrig, ein bisschen flatterig. Es ist eine unangenehme Wachheit. Das ist hier ein bisschen abgemildert, aber insgesamt empfand ich es nicht als unbedingt ein angenehmes Körpergefühl. Mhm. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass jüngere Leute, die da auch Nehmerqualitäten haben, und auch ich hatte die, ja, mit 18 konnte ich Energy Drinks aus der 1,5 Liter PET-Flasche trinken. Das haben wir vielleicht alle mal getan. Ich bin nicht stolz drauf. Aber wer diesen Organismus und diese Koffeinabhärtung hat, für den ist das Produkt in dem Sinne ja eigentlich gemacht. Und für den wird es auch funktionieren.
Ja, ich frage mich jetzt aber schon von wegen funktionieren. Also hast du denn jetzt auch zumindest das Gefühl gehabt, du hast dann irgendwie auch besser spielen
können? Bullshit. Nein. Wirklich, es geht wirklich nur um dieses Wachheitsgefühl und dieses Gefühl des Aufgewecktseins und einigermaßen gut dich konzentrieren können. Mhm. Das ist alles. Also jetzt irgendwie bessere Reaktionen und so weiter. Forget about it. Es ist bloß Koffein. Das ist der Rest ist alles Marketing-Bullshit. Das ist ja auch das Fazit, was ich zu diesen ganzen Energy-Pülverchen und Gaming-Boostern ziehen kann. Das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Perfekt für die angezielte Zielgruppe vermarktet und verpackt und beschrieben und designt.
Mhm. Ja, also das war jetzt ein bisschen auch zu erwarten. Also wir hatten das ja im Voraus auch sowieso uns schon gedacht, aber man ehrlicherweise, ne, probiert man zumindest nochmal so aus und schaut zumindest mal subjektiv, ob man etwas spürt. Denn in der Regel legen ja auch diese Unternehmen, die das vertreiben, keine Studien der Wirksamkeit vor. Und da sind sozusagen halt diese diffusen Behauptungen, Konzentration wird besser, Zielen wird besser und dies und das. Naja, das ist natürlich auch etwas, was man jetzt im Einzelnen schwer nachweisen kann.
Ja. Bräuchte man ja eine Doppelblindstudie mit einigen 100 Teilnehmern, um das auch wirklich zu beweisen.
Genau. Das sind,
empirisch.
Ja, das sind genau Beweise, die natürlich stets ausstehen, wie man sich denken konnte. Und es wäre auch eigentlich nicht zu erwarten, dass sich tatsächlich etwas zeigt, sondern hier wird ja irgendwie trotzdem, du hast ja auch erzählt, die sind erfolgreich und die sind verbreitet. Mhm. Es gibt total viele Nachahmer. Die finden ja ihre Zielgruppe.
Absolut.
Die stoßen sozusagen da offene Türen ein.
Ja. Und ich habe versucht, irgendwie rauszufinden, wie groß der Markt ist, wie groß der Total Addressable Market ist. Das heißt, wie viel Geld wird jedes Jahr mit diesem Zeug gemacht. Habe ich leider keine Daten gefunden, aber es ist wohl ein Stück Kuchen an diesem ganzen E-Sports-Themenbereich, der schon seine 1,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat letztes Jahr. Also das wächst tatsächlich auch mit der Popularität des E-Sports. Und wenn man sich die Umsatzzahlen das Wachstum von G Fuel anschaut und auch die Medienpräsenz, scheint das ein erkleckliches Geschäft zu sein, zumal das ja auch einfach ist in der Herstellung. Für so ein Getränkepulver mischt man halt die einzelnen Zutaten, die gibt es zu kaufen von Dienstleistern, von Grossisten. Man ist dann lediglich dafür verantwortlich, das zu verpacken und zu vermarkten und halt den Kundensupport zu geben und bei letztendlich ein Koffeinpräparat, was nichts Neues im Supplementmarkt ist, ist das auch relativ einfach und eine sichere Bank. Kein Wunder, dass es tausende Nachahmer gibt, weil es ist einfach nachzuahmen.
Mhm. Jetzt muss man ja sagen, der E-Sport hat natürlich auch tatsächlich Probleme mit Substanzen, die sich stärker auswirken. Also tatsächlich, also Medikamente oder andere Drogen, die sich stärker auf das Erleben und den Körper auswirken. Und ich habe da auch noch mal nachgeschaut. Zum Beispiel findet man bei der Esports Integrity Commission, die sich um solche Belange sorgt und kümmert, eine Liste mit Substanzen, die verboten sein sollen. Seit 2016 besteht diese Liste hier. Und da gibt es dann zum Beispiel Amphetamine in verschiedenen Varianten. Und was man auch findet, sind eben verschiedene Wirkstoffe, die eingesetzt werden bei ADHS, also bei der Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivitätsstörung. Und die sind ja auch solche Mittel, die ein bisschen die Konzentration steigern sollen. Hier ist die Wirkung allerdings ja bekannt, nachgewiesen und vergleichsweise groß. Deshalb sind die auch sehr schwer zu bekommen. Die gibt's nur auf Rezept. Mhm. Und selbst wenn man also da unter so einer Störung leidet, muss man sozusagen erst wirklich eine Diagnose auch bekommen und bevor man sich das überhaupt verschreiben lassen kann. Da sind die Hürden also relativ groß und dafür hat man hier natürlich auch eine Wirkung zu erwarten, die jetzt, wenn man betroffen ist, da natürlich auch Sinn ergibt. Aber diese sind zum Beispiel jetzt, viele davon sind verboten für viele E-Sport-Events.
Ja, das ist eine witzige Geschichte. Jetzt sind wir eigentlich bei den eigentlichen Brainboostern angelangt, bei Produkten wie Adderall oder Ritalin oder Focalin und wie sie alle heißen. Lernmedikamente, die eben hyperaktive Kinder verschrieben bekommen, in den USA wohl mehr als bei uns in Europa. Ich habe nicht das Gefühl, dass in Deutschland diese Medikamente allzu verbreitet sind, aber der E-Sport ist kompetitiv, da geht es um sehr viel Geld. Und Berichten zufolge ist da insbesondere Adderall, Dextroamphetamin, das Doping der Wahl und absolut verbreitet.
Genau, also auch in Deutschland gibt es das durchaus. Es ist eben, wie gesagt, verschreibungspflichtig und wird nicht so großflächig offenbar wie in den USA angewendet. Denn oft werden halt auch solche Sachen wie ADS, auch im Erwachsenenalter kann das eine Variante dieser Störung eben auftreten, häufig auch therapeutisch behandelt mit Psychotherapie und nicht immer wird das sofort mit Medikamenten totgeschmissen. Aber oft kann es eben schon Sinn machen, das zumindest auch zu ergänzen mit Medikamenten. Ritalin ist sehr bekannt hier, das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Und manchmal hört man auch davon, dass sowas missbraucht wird, zum Beispiel manchmal bei Studierenden irgendwie oder anderen, die große Prüfungsleistung erbringen müssen, die dann versuchen, an diese Medikamente zu bekommen und ihre Konzentration dadurch zu steigern.
Ja. Oder auch in Silicon Valley, in dieser Tech-Industrie, wo halt jemand, der das nimmt, dann wirklich stundenlang herumcoden kann, ohne Erschöpfungserscheinungen. Denn diese Präparate, die helfen tatsächlich spürbar, deutlich empirisch bei Konzentration und Aufmerksamkeit, die mindern die Impulshaftigkeit, also dass die Gedanken wandern, die helfen einem, sich auf ein Thema stundenlang zu konzentrieren und verbessern bei den verhaltensauffälligen Kindern auch das Sozialverhalten und mindern eben ihre Extremerscheinungen. Die haben ihren Sinn und Zweck, aber eben auch ein Wirkspektrum, das hervorragend in den E-Sport passt, wo man eben auch in Turnieren und auch beim Training stundenlang konzentriert und aufmerksam bei der Sache sein muss und es sich nicht leisten kann, müde zu werden, abgelenkt zu werden, verstreut zu werden. Also die bieten dann tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil und so ein bisschen den Damm gebrochen hat damals Corey Friesen, auch als Zemphis bekannt, der hat eine LAN-Party beschrieben in einem Interview 2015, da waren alle auf Adderall, es war kein Geheimnis, das hat man ja auch mitbekommen, wenn man sich angeschaut hat, wie die Teams miteinander kommuniziert haben, dass sie alle ein bisschen aufgedreht haben. Wenige Tage später hat dann die ESL, die E-Sports League, dessen Event Friesen hostete als Kommentator, hat dann Dopingregeln an den Start gebracht und seit 2015 ist der Missbrauch oder der Gebrauch von solchen Lerndrogen im E-Sports, ja, der Elefant, der da im Raum steht. Die Leute wissen Bescheid, aber es ist echt immer noch so ein Thema, was ein bisschen wegignoriert wird und was in Sachen ja verboten lange nicht so durchgezogen wird, wie man es sich denken würde. So nach dem Motto, okay, dann verbieten wir das einfach und wir machen jetzt einen sauberen Sport. Zum Beispiel diese Esports Integrity Coalition, glaube ich, oder?
Ich dachte Commission.
Ich habe Coalition aufgeschrieben, die hat lange nicht alle E-Sport-Verbände oder Ligen als Mitglieder mit drin. Die ESL ist dabei, aber beispielsweise Epic oder Valve oder Blizzard sind da nicht dabei. Und die haben in ihren User-Bedingungen dann eben drin, das ist verboten, diese Performance-Enhancing-Drugs zu nehmen, also die leistungssteigernden Medikamente. Außer natürlich, man hat das verschrieben bekommen und dann darf man es auch nur in dem Rahmen nehmen, wie es der Arzt verschrieben hat. Und das ist auch ein bisschen die Krux der Sache, dass es eben ein verschreibungspflichtiges Medikament ist für Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene, die teilweise tatsächlich ein Rezept dafür haben und es vielleicht tatsächlich brauchen. Und das ist gar nicht mal so leicht, das grundlegend zu verbieten und es ist auch gar nicht mal so leicht, das zu überprüfen.
Ja, genau, das wäre auch so eine Frage, die jetzt sich mir aufgedrängt hat, was ist eben mit den Personen, die tatsächlich betroffen sind, so eine Störung haben. Die können ja vielleicht also häufig ihr Leben und auch ihren Sport vielleicht gar nicht normal bestreiten, ohne dass sie regelmäßig die Medikamente einnehmen, die sie sozusagen eben auf ein normales Aktivitätsniveau bringen. Und da wäre es natürlich auch da wäre es natürlich auch ungerecht oder könnte man auch wieder ethisch sehr in Frage stellen, wenn man das jetzt komplett verbieten würde, dann würde man ja diese Person wiederum ausgrenzen aus dem Sport oder ihnen das sehr erschweren. Das will man natürlich eigentlich auch nicht. Ja. Aber das macht natürlich die Situation sehr komplex an dieser Stelle. Denn natürlich, ja, steht auch immer die Befürchtung im Raum, dass sich jemand vielleicht auch ein Rezept erschlichen hat und das trotzdem missbräuchlich verwendet.
Ja, es ist echt eine doofe Situation. Jetzt haben halt viele E-Sports-Ligen diesen Fall, dass es eigentlich ein offenes Geheimnis ist, dass der Elder Rail überall genutzt wird. Da gibt's eine schöne Reportage von der Washington Post aus dem Jahr 2020. Da geht's um die Call of Duty-Szene. Hab ich das da irgendwie mitbekommen? Hat da ein Adam Sloss als Killer bekannt gesagt, mitbekommen? Ja, sehr oft. Und um ehrlich zu sein, das ist ein riesiges Problem. Und er ist dann noch im Jahr 2019 aus der professionellen Ecke zurückgetreten. Er meinte, der Hauptgrund, warum er aufgehört hat, im Wettbewerb mitzumachen, war dieser durchweg vorhandene Drogenmissbrauch. Das war einfach zu viel mit Adderall, um da überhaupt noch mithalten zu können. Mhm. Und das ist halt dann auch ein Problem. Es gibt diesen Missbrauch und wenn jetzt auch so eine Liga plötzlich diese Ethik und Doping Reglement Verbotslisten und so weiter enforcen würde, also durchsetzen, dann wäre das ja ein riesiger Knall. Dann werden ja von einem Tag auf den anderen die Top-10-Teams wahrscheinlich aus der Liga geflogen und das alles würde in sich selbst implodieren. Das ist eine Art eine Krux, die ganz schwierig aufzulösen ist.
Ja, ich finde, man kann jetzt aber doch noch mal in Frage stellen, auch ob wirklich diese Mittel tatsächlich diese starke Leistungssteigerung im Sport jetzt erbringen. Also die Effekte natürlich auf Konzentration sind nachgewiesen, aber dann würden wir ja auch dieser Aussage hier Folge leisten, dieser doch auch fragwürdigen, nämlich, dass die meisten Spiele verloren werden, weil die Konzentration nachlässt. Das ist sicherlich auch eine wichtige Voraussetzung, dass man konzentriert ist. Aber ich frage mich dennoch, also, ja, wie stark, wie groß sind diese Effekte? Mir sind keine Studien bekannt. Ich habe keine Studien dazu gefunden, wie sich tatsächlich zum Beispiel Ritalin oder andere ADS, ADHS-Medikamente auf die tatsächliche Leistung auswirken, auf die Punkte im Spiel, auf die Siege in einem Match. Ja, und darauf käme es ja durchaus auch an.
Es gibt ja diesen schönen Spruch im Englischen, Money cannot buy skill, oder mit Geld kann kein Können kaufen. Und so sehe ich das ein bisschen auch. Jemand, nur weil er Adderall oder Ritalin nimmt, wird nicht plötzlich ein besseres Micromanagement in einem MOBA hinbekommen. Der wird nicht plötzlich das Metagame besser verstehen oder besser meistern, als wenn er es nicht hatte. Ich denke aber schon, dass diese Präparate das Zünglein an der Waage sein können, wenn es darum geht, diesen Konzentrationszustand, in dem man seinen eigenen Skill bestmöglich darbieten kann, länger auszubreiten, also über Stunden und Tage und Wochen hinweg.
Ja, es wird durchaus die Frage. Ja, es wird durchaus die Frage. Also wir haben ja hier einen Hochleistungsbereich im Profisport, wo alle sehr gut sind und alle auch ein ausreichend gutes Verständnis vom Metagame haben und wo wir davon ausgehen können, alle haben ein sehr hohes Fähigkeitsniveau. Mhm. Dennoch die Frage, ist es dann, spielt die Konzentration da überhaupt noch eine Rolle in diesem Maße, dass sie da besser werden? Oder vielleicht gerade ja, ist das der einzige Ort, wo man noch was rausholen kann? Das wäre für mich eine echt offene Frage. Mhm. Die können wir, glaube ich, nicht beantworten. Mir ist da, wie gesagt, kein empirisches Ergebnis untergekommen.
Ich habe in der Reportage ein Zitat dazu gefunden, das auch meinte, alles nicht so wild. Das könnte vielleicht sogar negativ sein, weil diese Lerndrogen ein Stück weit dazu führen, dass man vielleicht zu sehr auf seinem eigenen Train of Thought, seinen eigenen Gedankengang festgelegt ist, als hätte man ein bisschen Scheuklappen auf, sich vielleicht auch ein bisschen in seinen Plänen verrennt, dass einem dadurch ein bisschen der Blick für das große Ganze fehlt, für vielleicht irgendwelche anderen Spielzüge, die man machen kann für das große strategische Bild, das sich dem Spiel zeichnet, dass es sozusagen vielleicht auch ein Stück eine Bremse ist für die Kreativität und für den Skill des Spielers. Aber ja, das kann ich eben auch nicht beurteilen. Interessant fand ich hierbei noch, dass Alderaal und Co. auch sehr beliebt sind bei Streamern. Leute, die jeden Tag ihre 6 bis 8 Stunden auf Twitch durchführen, weil es ihnen einfach hilft, bei der Sache zu bleiben, stundenlang Spiele zu spielen, ohne dass ihnen irgendwann die Luft ausgeht. Und das finde ich, das glaube ich absolut. Das ist für diese Sorte der Influencer oder des selbstständigen Daseins eine sehr hilfreiche Krücke ist.
Ja, genau. Da muss man natürlich trotzdem auch nochmal die langfristigen Effekte auf dem Körper vielleicht im Blick haben. Mhm. In der Regel hat es ja einen guten Grund, dass es man das eigentlich nur mit medizinischer Begleitung und auf Rezept und so weiter machen soll. Und ich glaube, da muss man auch schon eigentlich auf die Gesundheit sehr gut aufpassen, denn da einfach komplett freizudrehen und so viele Stunden zu spielen, selbst wenn man es gerade unter dem Substanzeinfluss kann ja trotzdem auch weiter negative Effekte haben. Deswegen ist nicht unbedingt zur Nachahmung aufgerufen.
Um Gottes Willen, nein. Wir bestaunen eigentlich das Phänomen vom Seiten aus, ohne auch wirklich das medizinische Fachwissen zu haben. Das hier ist auch kein Podcast, in dem in irgendeiner Form medizinische oder ernährungsspezifische Ratschläge gegeben werden, sondern wir tauschen uns hier einfach aus als die Amateure, die wir sind, die es aber durchaus interessant finden, wie halt zum einen G-Fuel, ja, die Monster Hunter Megapauschen an uns Gamer vermarktet wird und auf der anderen Seite halt in der Profi-Liga der E-Sports-Ligen halt Medikamente genommen werden, die eigentlich für verhaltensauffällige Schüler vor allen Dingen und Kinder gemacht wurden. Aber ja, weil es offensichtlich hilft. Übrigens sind nicht alle dieser Medikamente, die auf der Liste der eSports Integrity Coalition verboten sind, in dieser Amphetamin-Ecke, wie Ritalin, Adderall und Co., sondern es gibt da noch Modafinil und Armodafinil. Das sind ganz seltsame Medikamente gegen Müdigkeit und gegen Narkolepsie. Also Narkolepsie ist eine Krankheit, wo Leute plötzlich einschlafen, ohne dass sie was dagegen tun können. Das ist wirklich ein Problem. Und da gibt es ein Medikament, das praktisch dieses plötzliche Einschlafen verhindert. Also das sind so richtig harte Wachmacher. Also deutlich, deutlich härter als Koffein. Auch das ist in der Liste der verbotenen Substanzen. Auch das scheint etwas zu sein, was durchaus missbraucht wird. Sonst würde es da nicht stehen.
Ja, ich würde jetzt gerade noch mal von den Substanzen noch mal Abstand nehmen und ein anderes Stichwort aufgreifen. Amateure. Das hast du eben gesagt, wir sind Amateure und ja, viele von uns sind auch Amateure im Gaming, kann man sagen.
Klar.
Zumindest was sportliches Spielen angeht. Und trotzdem richten sich diese Produkte ja gar nicht unbedingt nur an E-Sportler, die vielleicht eh wissen, dass denen das gar nicht so viel bringt, sondern richtet sich ja an eine große, breite Masse an Personen, die spielen. Von den Gamern ist immer die Rede, die ihre Performance enhancen wollen. Und das ist ja auch, das haben wir vorhin auch gesagt, irgendwie dazu gehört, genau. Es hilft Gamern, ihre Grenzen zu überschreiten. Aber das Wording eigentlich ein bisschen schräg. Grenzen überschreiten ist eigentlich nicht so was Positives. Genau, und da kann man sich ja fragen, woher kommt das eigentlich, dass jetzt diese Gruppe, dass wir sozusagen als Menschen, die Videospiele spielen, von denen als Ziel ihres Marketings gesehen werden und dass sie offenbar auch einige Leute finden oder viele Leute finden in Spiele-Communities, die darauf anspringen. Und ich habe mal ein Erklärungsmodell uns noch mitgebracht, das ich nachgelesen hatte jetzt in der Vorbereitung, das ich irgendwie ganz gut finde für die Erklärung auch von diesem Phänomen. Und zwar gibt es da den Forscher Christopher A. Paul. Der hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, das heißt The Toxic Meritocracy of Video Games, die toxische Meritokratie von Videospielen. Und der Herr Paul macht da im Grunde zwei Erkenntnisse. Einmal das erste, dass in Games sehr häufig der Leistungsgedanke eine große Rolle spielt, also eine meritokratische Gesellschaftsordnung vermittelt wird. Also das heißt, dass die Verteilung von Gütern, von Macht eben anhand von Leistung passiert. Und das sieht er eben bei Spielen sehr, sehr stark vertreten. Und seine zweite Erkenntnis ist, dass wenn diese Eventspiele besonders meritokratische Ideen vermitteln, dann sind die auch noch meistens toxischer in den Communities. Ja, den zweiten Teil lassen wir heute mal raus. Der ist für uns nicht interessant, glaube ich, für die Frage nach den Brainboostern. Mhm. Aber der erste finde ich schon. Und er argumentiert halt, dass man in Spielen ja häufig Strukturen hat wie aufleveln, Erfahrungspunkte sammeln und stärker werden und eben auch Narrative hat wie Power Fantasies. Und wir haben in unserer letzten Folge zum Buchstaben A, ja, zu den Accounts, haben wir auch darüber gesprochen, wie diese Systeme, die an Discount, an Accounts gekoppelt sind, wie Ränge, ja, schon soziale Hierarchien aufbauen.
Ja, und, oder ja, bei Call of Duty, die Kill-Death-Ratio, die gar nicht so aussagekräftig ist, aber einer dieser wunderbaren Werte, mit dem man sich messen kann mit seinen Kumpels.
Ja, oder lass es nur so ein stumpfes Level sein, das einfach immer höher geht, je mehr Matches du spielst, ja. Und alles soll irgendwie eine Form von Leistung abbilden. Und das ist natürlich zum gewissen Grad auch sinnvoll in kompetitiven Spielen. Wir finden das aber auch im Gaming allgemein. Wenn du ein Singleplayer-Spiel hast, da geht's auch häufig darum, die Zahlen in die Höhe zu treiben. Bessere Statuswerte, mächtigere Angriffe und so weiter. Also die Idee, dass der Leistungsgedanke schon recht stark verankert ist in Games, den finde ich sehr plausibel, muss ich sagen. Mhm. Und dann ist sozusagen der Schritt vielleicht gar nicht mehr weit. Also wenn diese Idee schon so verbreitet ist, Leistung zu erbringen, ja. Leistung ist ein Stichwort in diesen Werbetexten. Immer wieder geht's um Performance, geht's um Leistung, geht's um Verbesserung, Selbstoptimierung. Das sind alles Begriffe, die immer wieder auftauchen. Hier bei Matt Monk. Gaming bedeutet, deinen Körper zu optimieren. Ja. Mhm. Also da geht's irgendwie immer darum, ich muss besser werden, ich muss stärker werden und ja, was glaubst du, Sebastian? Könnte das sein, dass wir einfach diesen Gedanken ja in Games so oft verinnerlichen, dass wir da anfällig für geworden sind, auch für so eine Ansprache?
Also für diese Ansprache auf jeden Fall. Dieses Min-Maxing, das Optimieren der eigenen Stats, wie bei einem Rollenspielcharakter oder sowas, das liegt dem Gamer schon nahe. Und insbesondere eben im Mehrspielerbereich, da geht's nur kompetitiv. Also es ist ja nicht so, dass die bösen Mehrspieler-Spiele alle so auf Leistung setzen. Das wollen wir schon so. Sport ist kompetitiv und deswegen ist er auch so interessant. Und in Games ist es dann halt durch die beschriebenen Elo-Ränge und durch die Levels und all diese klar lesbaren Indikatoren so viel einfacher, die eigene Leistung mit anderen zu vergleichen, dass es eben auch meiner Meinung nach jemand, der gern sowas spielt, wie einen kompetitiven Shooter, ein MOBA oder sowas in der Art oder ein Strategiespiel, so StarCraft und sowas, dass ein solcher Spieler, der auch wirklich besser werden will, sehr, sehr leicht angesprochen werden kann von diesen Marketingversprechen.
Ja, genau. Also für mich weitet sich das ja aber auch aus irgendwie. Also das wundert mich ja, wie du auch beschreibst, in diesen wettbewerbsorientierten Bereichen des Spielens gar nicht so sehr. Aber ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch in anderen, also ne, auch in Singleplayer-Spielen, wie schon gesagt, das eben auch eine große Rolle spielt. Ich meine, selbst wenn du an Klicker denkst oder sowas, also auch so Spiele-Genres.
Ja, das Wachstum, ja, die wachsenden Zahlen, das ist etwas, was uns generell immer wieder gefällt. Auch dieses neue Roman-Genre Isekai, wo es stets darum geht, dass jemand in einer fremden Welt gefangen ist und davon niemanden zum allmächtigen Herrscher wird, was bei Anime sehr beliebt ist oder auch bei Büchern, die sich an junge Männer wenden. Das ist einfach etwas, das kitzelt unser Hirn an der richtigen Stelle, das gefällt uns, das wollen wir. Das würde ich jetzt gar nicht mal so, gute Frage. Ich will mich da eigentlich nicht irgendwie festlegen, wie ich das beurteile. Es ist definitiv vorhanden, aber zumindest in Singleplayer-Spielen gibt's eine größere Bandbreite. Da gibt's eben auch die narrative Experience, da gibt's auch kooperative Games, okay, das ist nicht Singleplayer, aber halt sowas wie Minecraft, wo man einfach nur kreativ wird und schafft ohne groß Level und so weiter. Auch da wächst alles, ja, die Ressourcen werden seltener und schwieriger zu bekommen, die Produktionsketten und die Dinge, die du baust, werden komplexer. Ja, Spiele neigen dazu, aber ich glaube, das liegt auch an uns Menschen. Wir mögen so etwas, sonst würden wir es nicht spielen. Das Hirn, ja, es juckt uns darin, irgendwie ständig größere Zahlen zu schaffen. Geh einfach mal mit deinen Kumpels an den Strand und fang an, ein Loch zu graben. Ich weiß nicht wieso. Sehr schnell werden alle der Meinung sein, das Loch muss größer werden.
Ja, also ich muss da gerade noch mal an einen Beitrag denken, den ich vor einigen Jahren gelesen habe von, ich glaube, Matthias Kreinbrink hat den in der Zeit veröffentlicht. Da gab es seine These war, dass Videospiele ein sehr kapitalistisches Medium sind. weil sie genau dieses Hamstern von Ressourcen, das Aufbauen, das Wachstum, das in die Höhe treiben von Zahlen so stark verinnerlicht haben. Mhm. Das passt, finde ich, auch noch mal dazu. Weiß nicht, vielleicht können wir den in den Shownotes verlinken zur Folge, wenn ich den wiederfinde. Das ist, ja, das hängt für mich eben ganz ähnlich damit zusammen. Also Leistung, ja, immer Steigerung auch. Und das ist ja auch etwas, also manchmal leidet man ja auch darunter, dass es sozusagen immer, dass immer Leistung gebracht werden muss. Und da kann man sich ja schon fragen, ja, gibt's eigentlich auch noch Alternative, gibt's eigentlich noch alternative Ideen für Spiele, wie sie anders funktionieren können? Also, dass sie auch Spaß machen, denn du hast ja recht, es macht ja immer Spaß. Wachstum macht halt Spaß. Und aber es gruselt mich dann doch, wenn ich irgendwie diese Industrie der Brain Booster sehe, nicht nur wegen des Leistungsgedankens, der vielleicht sehr tief sitzt, aber auch, weil es ja im Grunde eine Industrie ist, die ja eigentlich jetzt auch ausbeuterisch darauf reagiert und da Versprechen macht, die sie im Grunde gar nicht halten kann.
Aber die sind so schön vage und nicht beweisbar. Und sie sind so, sie rennen damit offene Türen ein. Ich glaube, es gab selten ein Supplement-Produkt in den letzten 10 Jahren, was sich so einfach vermarkten ließ. Denk mal an die Beliebtheit von Fortnite in den letzten 3 Jahren und die Tatsache, dass das Spiel wirklich jeder Schüler spielen musste, um nicht irgendwie als in seiner Klasse als komischer Typ dazustehen. Dass sich Kids im Freundeskreis und so weiter daran gemessen haben, wie gut sie in Fortnite sind. Wie wunderbar da eben das Leistungsversprechen eines nach Kiwi, Apfel, Banane schmeckenden, grell bunt verpackten Gaming-Brain-Boosters wirken kann. Das passt wie Arsch auf Eimer. Das ist eine Lizenz zum Gelddrucken. Und ja, auch wenn es letztendlich nur ein zuckerfreier Energy-Drink ist mit ein paar Additiven von zweifelhafter Wirkleistung, er funktioniert. Und genauso wie wir früher auch unsere Energy-Drink-Phase hatten, du eigentlich auch.
Ja, die eine oder andere Nacht habe ich mir damit verdorben, aber ich habe es echt immer bereut eigentlich.
Ja, ich habe länger gebraucht. Genauso wird es eben heute auch die Kids geben, denen das gefällt, denen das schmeckt. Und ich muss sagen, hey, besser als ob sie die Monster Energy Drink halb Liter Dose sich reinpumpen und dann noch extra viel Zucker rein tanken. Die Dinger, G Fuel und Co., sind wenigstens kalorienarm. Immerhin, aber ja, vielleicht als Rausschmeißer ein Alternativvorschlag.
Ja, also mein persönliches Fazit ist auch, ehrlich gesagt, komm, lass diese Brain Booster sein. Ich finde diese Unternehmen irgendwie ausbeuterisch und auch irgendwie uncool. Die Effekte sind sehr, sehr klein. Das sind alles handelsübliche Substanzen, die ihr in einem ausgewogenen Essen bekommt, ja. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht das Hot Take. Einfach ausgewogene Ernährung und ein guter Spaziergang, Bewegung. Das ist auch das, was den Leuten auch im E-Sport gesagt wird, ja. Wenn ihr eure Leistung verbessern wollt, dann, ne, macht Sport, bewegt euch und ernährt euch vernünftig.
Oh ja, das ist leider die langweilige, ja, die blöde Antwort auf all diese Fragen. Nicht umsonst haben E-Sport-Teams ihre eigenen Köche und haben auch einen Trainingsplan für ihre Sportler, dass die eben auch fit sind. Denn tatsächlich, gesunde Ernährung, Sport, Flüssigkeit, guter Schlaf sind dann meiner Meinung nach langfristig die besseren Garanten für eine hohe Leistungsfähigkeit im Sport. Konkret für mich habe ich gemerkt, sowohl was die Konzentration während einer Podcast-Aufnahme geht, als auch tatsächlich der Spaß und der Erfolg in Spielen ist direkt in Zusammenhang zu setzen mit dem Fakt, ob ich an dem Tag Kreislauf hatte oder nicht. Das heißt, wenn ich mich irgendwie länger bewegt habe, mit dem Fahrrad unterwegs war, einen langen Spaziergang gemacht habe, dann bin ich einfach deutlich besser. Da gibt's auch Studien, die das unterstützen, dass halt Sport zumindest kurzfristig für eine höhere Leistungsfähigkeit sorgt im kognitiven Bereich, Intelligenz, Schulen, Prüfungen und sowas. Langfristig spricht wohl nichts dafür, dass ein sportlicher Mensch genauso schlau sein kann wie jemand, der wenig Sport macht. Aber zumindest kurzfristig, so was die Durchblutung angeht, offensichtlich gibt es da Zusammenhänge. Einer meiner Tipps ist außerdem für alle, die vielleicht nicht gleich sich das Zauberpulver aus dem Internet reinfahren wollen, wenn ihr so ein bisschen Durchhänger habt, ist es oft auch einfach niedriger Blutzucker. Und da gibt's das gute alte Dextroenergen und vergleichbare Produkte. Das hat insgesamt neben ein paar Geschmacksstoffen eine Hauptzutat, die sogenannte Dextrose. Das ist ein Einfachzucker, Die wird auch als Glucose bezeichnet. Zusammen mit der Fructose, dem Fruchtzucker, ergibt das Sucrose, den üblichen Haushaltszucker. Das ist also eine Hälfte des normalen Zuckers. Und das ist ein Brennstoff, der vom Körper mehr oder weniger sehr schnell aufgenommen wird, der von allen Zellen verstoffwechselt werden kann. Sprich, das Zeug geht, diese Kauriegel oder Plättchen, die kennst du ja, schmecken nicht sonderlich gut, aber die sorgen innerhalb weniger Minuten dafür, dass deine Energiereserven, also wirklich der Blutzuckerspiegel wieder ein bisschen angeregt werden. Das ist auch eine gesunde Form von Zucker, anders als die Fructose, die durchaus verstoffwechslungsmäßig so ihre Probleme macht. Natürlich auch Diabetiker und so weiter, um Gottes Willen. Ihr habt ja ganz andere Bedürfnisse, aber für mich ist es einfach ein einfacher, billiger und durchaus nicht ungesunder Weg, schnell mal wieder irgendwie klarzukommen. Die Dinger gehörten für mich bei Messeeinsätzen, als ich noch viel öfter so auf der E3 und auf der Gamescom den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen bin, neben einer Tüte Studentenfutter zu meiner Ausrüstung jeden Tag. Das hat mir so oft geholfen, einfach beim fünften Termin am Tag, wo ich schon wieder irgendein mittelmäßiges Spiel präsentiert wurde, die Aufmerksamkeit zu behalten und immer noch irgendwie meinen Job richtig zu machen, anstatt komplett wegzuklappen.
Ja,
und also das Leere zu stand.
So eine kleine Ecke Traubenzucker, das finde ich auch irgendwie ehrlich.
Da stimmt, weiß man, Traubenzucker heißt da auch. Ja.
Da weiß man, was man bekommt. Ja. Und ja, eigentlich, ich würde sagen, alles ist besser als so ein überteuertes Zauberpulver.
Ach, wieso sind wir bloß so langweilig geworden, Ben? Ja? Mein 14-jähriges Ich, das weiß ich jetzt schon, hätte das so gefeiert, das Zeug.
Also, ja, dafür gibt's jetzt andere 14-Jährige, die das Zeug an deiner Stelle feiern. Denn arm werden diese Unternehmen ja offenbar nicht daran.
Nee. Ach schön. Das war's mit Brandboostern, liebe Leute. Und in der nächsten Folge suchen wir uns einen schönen Begriff mit C, nicht wahr, Benjamin?
Ja, das wird.
Oder ist es dann doch schon das D?
Das C? Ja, Vitamin C machen wir dann.
Wir gucken mal. Wir sind nicht mit dem Alphabet verheiratet, sondern mit coolen Themen, auf die wir Bock haben. Und deswegen freut euch auf die nächste Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du wieder da warst, Ben.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.
Und ganz genau, bis dahin.